Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Wegen der Corona-Pandemie hat der Berliner Senat entschieden, dass das gemeinsame Singen in geschlossenen Räumen bis Ende Juli, womöglich sogar bis Ende Oktober verboten ist. Wir haben hier in Fazit darüber berichtet. Das ist ja ein Entschluss mit schweren Folgen, insbesondere für die professionellen Chöre, etwa den Rundfunkchor Berlin und den Rias Kammerchor, sozusagen unsere Hauschöre, denn Deutschlandfunk Kultur ist Hauptgesellschafter. Berlin handelt mit diesem Singverbot streng im Alleingang und das ist höchst umstritten, deshalb wird auch fleißig weiter geforscht. Reden wir über eine neue Studie, die Dirk Mürbe geleitet hat, Professor und Leiter der Klinik für Audiologie und Phoniatrie an der Berliner Charité. Seit Beginn der Pandemie untersucht er, wie gefährlich das Singen für die Ansteckung mit dem Coronavirus ist. Guten Abend, Herr Mürbe.
Guten Abend.
Sie sind ja selbst ausgebildeter Sänger, haben also neben dem wissenschaftlichen auch ein persönliches Interesse an der Untersuchung der Aerosolbildung beim professionellen Singen. Wie haben Sie diese Aerosolverbreitung jetzt genau untersucht?
Beim Singen ist der Atemweg ja sozusagen Teil des Instrumentes. Und da liegt es nahe, dass die Flüssigkeitspartikel, die beim Singen entstehen, die größeren in Tröpfchenform und die sehr kleinen als Aerosol beim Singen in besonderer Weise verbreitet werden. Und deswegen lag es nahe, dass man sowohl die Tröpfchen, aber auch diese sehr kleinen Aerosole untersucht. Und in Berlin gibt es mit dem Hermann-Rietschel-Institut an der Technischen Universität eine Institution, die sich schon seit vielen, vielen Jahren mit Lüftungskonzepten, Raumkonzepten beschäftigt und die sehr viel Erfahrung haben in der Beurteilung von Raumluftströmungen. Und dort gibt es einen Reinraum. Und dieser Reinraum war geeignet, die Anzahl der Tröpfchen, also die Quellstärke, die beim Singen entsteht, zu untersuchen.
Was heißt Reinraum? Da bewegt sich die Luft nicht, oder?
Reinraum heißt, dass die gesamte Luft von feinen Partikeln gereinigt ist und sie das erhebliche Störpotenzial, was sonst solche Schwebeteilchen haben können, ausgeschlossen haben.
Also man nur auf das Aerosol gucken konnte. Und was sind jetzt die wichtigsten Ergebnisse?
Die wichtigsten Ergebnisse sind zunächst, dass wir erstmals bestimmen konnten, in welchem Umfang entstehen denn überhaupt Aerosole. Und das war durch die Untersuchung im Hermann-Rietschel-Institut möglich. Wir haben also die Quellstärken gemessen für professionelle Sänger, Sopranistinnen, Altistinnen, Tenöre und Baritonstimmen. Und sie haben jeweils eine gewisse Zeitsequenz geatmet. Sie haben einen standardisierten Text gesprochen und sie haben Mendelssohns Abschied vom Walde jeweils in der Chorstimme gesungen, sodass wir drei Referenzsituationen hatten, die wir miteinander vergleichen konnten.
Und?
Es bestätigte sich die Hypothese, dass die Aerosole beim Singen in weit stärkerer Anzahl gebildet werden als beim Sprechen. In unserer Untersuchungsgruppe war das ungefähr Faktor 30. Und es zeigte sich, was wir auch aus anderen Konstellationen kennen, dass die Sängerinnen und Sänger oder dass die Menschen in ihrer Aerosol-Emissionsstärke sich sehr stark unterscheiden. Und so fanden wir Sänger mit einer sehr hohen Emissionsrate und auch welche mit einer relativ geringen. Sie wissen ja, dass im öffentlichen Kontext auch diese Situation Superspreader diskutiert werden, also Menschen, die besonders viele Aerosole produzieren. Und mit diesem Wissen um die Anzahl der Aerosole konnte dann das Hermann-Rietschel-Institut ganz gezielt einsteigen in Analysen, wie in großen Räumen und mit Lüftungskonzepten letztendlich dieser Aerosolsteigerung begegnet werden kann. Denn das ist letztlich das Ziel, in kulturellen Situationen, im Konzertsaal, im Chorprobenraum, beim Gesangsunterricht eine Konstellation herzustellen, die das Singen möglich macht.
Aber jetzt kann man ja nicht einen Chor zusammenstellen unter der Maßgabe, wir wissen in etwa, welche Stimmen besonders viel absondern und welche wenig.
Jetzt kann die Ingenieurtechnik mit Lüftungskonzepten, wo letztendlich die Einflusskriterien sind, wie viele Menschen singen auf der Bühne, in welchem Abstand stehen sie, wie lange singen sie, wie groß sind die Räume und welche Lüftungsoptionen gibt es? Aus diesen unterschiedlichen Parametern kann letztendlich ein Konzept überlegt werden, was das geringstmögliche Risiko dann für den jeweiligen Chor beinhalten soll.
Also würden Sie sagen, im Moment ist so ein generelles Singverbot in geschlossenen Räumen richtig, bis man das perfekte Lüftungskonzept gefunden hat?
Jetzt ist die Möglichkeit nach den Untersuchungen, die in den vergangenen Wochen stattgefunden haben, dass man eigentlich sich von einem Pauschalverbot lösen kann und individuell für die jeweilige Situation die Chorprobe oder die Aufführung beurteilen kann. Das ist aufwendig für die Entscheidungsträger, die das beurteilen müssen, aber das ist letztendlich der Weg, um Singen zu ermöglichen, die individuelle Situation zu prüfen.
Sie sagen, es ist aufwendig. Was bedeutet es denn konkret für einen Chorleiter oder auch für jede einzelne Sängerin, für jeden einzelnen Sänger? Was ist jetzt zu tun, um das zu prüfen, ob man proben kann oder nicht?
Also letztendlich muss ja jede künstlerische Institution ein Hygienekonzept, Aufführungskonzept den Gesundheitsbehörden vorlegen. Und die Gesundheitsbehörden werden letztendlich dann an diesen Parametern Raumgröße, Lüftungskonzept, Anzahl der Menschen entscheiden, welche Konstellationen denkbar sind und welche nicht. Mhm. Und während wir uns vor einigen Wochen da bewegt haben, dass letztendlich Singen überwiegend im Freien empfohlen wurde, wo ja die Wahrscheinlichkeit, sich über Aerosole anzustecken, sehr viel kleiner ist, haben wir jetzt die Option, gerade in großen Räumen, in Räumen mit maschineller Lüftung, ganz erheblich dazu beizutragen, dass einzelne Chorsituationen wieder möglich sind. Sicherlich nicht die große Choroper auf engem Raum, aber vielleicht kleinere Ensembles, die wieder mit dem Arbeiten beginnen können.
Kann man aus dieser Studie denn dann auch allgemeine Ableitungen machen, was die Ansteckungssituation angeht? Also nicht nur für Sänger, sondern auch für Schulen, für Schlachthöfe, für Geburtstagsfeiern?
Wissen Sie, es sind ja immer Mosaiksteine, die zusammengetragen werden müssen. Sie haben recht, das wird Transfereffekte nach sich ziehen. Natürlich interessieren wir uns auch für die Risikoabschätzung in Schulsituationen, beim Gesangsunterricht, in stimmbildnerischen Maßnahmen, bei der Stimmtherapie. Alles Konstellationen, wo Stimme gebildet wird, in der Regel in geschlossenen Räumen und die bewertet werden müssen.
Gibt es schon Reaktionen auf Ihre Studie aus der Politik oder auch von Chören?
Also ich glaube, alle, die mit dem Singen betroffen sind in unserer Gesellschaft, und das sind viele, allein im Laienchorbereich sind über 2 Millionen Menschen in Deutschland engagiert. Nehmen Sie die große Bandbreite, die Sie schon erwähnt haben, allein von professionellen Sängerinnen und Sängern in Berlin. Sowohl die Ausführenden als auch die Verantwortlichen, die letztendlich darüber zu befinden haben, ist dieses oder jene Konzept machbar. Die haben großes Interesse und wir haben unmittelbar nach Bekanntwerden der Ergebnisse sowohl mit den Sängerinnen und Sängern ausführlichen Kontakt gehabt. Und es gibt auch jetzt Kontakte in die Politik, um gemeinsam mit Entscheidungsträgern, Sängern und Wissenschaftlern diese Situation zu beraten.
Die neueste Studie zum Chorsingen in Corona-Zeiten. Dirk Mürbe hat sie geleitet, Professor und Leiter der Klinik für Audiologie und Phoniatrie an der Berliner Charité. Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Mürbe.
Sehr gern. Einen schönen Abend.
Wünsche ich Ihnen auch.